Wir bleiben in Christus, indem wir die rechte Lehre bewahren. So lautet das Predigtthema für heute Morgen. Wir sind in der Reihe in Christus bleiben. Und in dieser Reihe ist gerade die Lehre, ja, neben den anderen Kennzeichen eben auch ein Indikator, wo wir in unser Leben hineinschauen können, wo wir das ein Stück weit als Maßstab ansetzen können, inwiefern wir in Christus bleiben. Und ganz konkret geht es da um die rechte Lehre. Aber was ist die rechte Lehre? Das ist ja gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn wir jetzt hier miteinander ins Gespräch kommen würden über die rechte Lehre, dann würden wir vielleicht einige Dinge festlegen können, über die wir sagen würden, das ist die rechte Lehre. Wenn man sich in anderen Gemeinden mit Leuten zusammensetzen würde, kommen die da vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen. Inwiefern kann man sagen, dass die Lehre, die man vertritt, wirklich die rechte Lehre ist? Inwiefern können wir sagen, dass das, was hier gelehrt wird, wirklich die Wahrheit ist? Ja, schon Pilatus hat damals die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Wahrheit? Und das ist eine Frage, die auch heutzutage seit Jahrhunderten ganz intensiv diskutiert wird. Was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt eine absolute Wahrheit? Oder ist jede Wahrheit im gewissen Sinne ja, subjektiv und kann je nach Bevölkerung, nach Kultur und so weiter unterschiedlich gesehen werden. Für Aristoteles, ein hochgelehrter Mann der Antike, hat sich Wahrheit daraus ergeben, ganz simpel zusammengefasst, dass viele, viele Menschen einer Meinung waren oder im gewissen Sinne dieselbe Annahme hatten. Aber ich glaube, es ist völlig klar, dass das viel zu kurz greift, weil was wäre, wenn das wahr wäre, was viele Menschen glauben? Ja, Manfred Siebald hat ein Lied geschrieben, welches Bild hängt gerade dadurch, dass es alle sehen, wenn es schief aufgehangen ist. Ja, also völlig klar, das kann kein Maßstab sein. Das würde ja bedeuten, dass dann im Endeffekt als Folgerung jede Religion, die es gibt, in gewisser Weise wahr ist, weil es da Millionen, vielleicht sogar Milliarden Anhänger dieser Religion gibt. Das würde bedeuten, dass viele Theorien auf einmal doch im gewissen Sinn wahr sein könnten, egal wie stark sie auch gegen die Bibel sprechen, es müssen halt nur genügend Leute daran glauben. Etwas später hat dann der Mönch Thomas von Aquin sich auch Gedanken über die Wahrheit gemacht und er hat auch gesagt, ja, es ist schon wichtig, dass viele daran glauben, aber es ist auch wichtig, dass diese Wahrheiten im gewissen Sinne belegbar, beweisbar sind. Und das ist natürlich, sind das ja auch gute Indikatoren, auch des christlichen Glaubens. Wenn es kein Mensch glauben würde, dann müsste man sich ja schon die Frage stellen, was ist das für ein Glaube? Was hat Jesus denn da am Kreuz wirklich vollbracht, wenn kein Mensch daran glaubt? Wenn es nicht belegbar wäre, oft hört man die Aussage, ja, du musst einfach nur glauben, du musst dir um Belegbarkeit, um Beweise gar keine Gedanken machen, aber das ist absolut falsch. Wir haben gute Argumente, wir haben gute Gründe für den christlichen Glauben, allein wenn wir über die Auferstehung nachdenken und schauen, wie gut belegt, historisch belegt die Auferstehung ist, die Summe all dessen, da gibt es kein Ereignis, das in dieser Zeit stattgefunden hat, das so gut belegt ist, wie zum Beispiel die Auferstehung. Das heißt, wir müssen uns vor der Beweisbarkeit vieler Dinge in der Heiligen Schrift keine Gedanken machen, weil die Bibel belegt uns unglaublich viel und auch historisches vieles nachzuvollziehen. Aber trotzdem kommt man irgendwann an einem Punkt, wo man dann sagt, es gibt Dinge, die sind einfach nicht beweisbar. Wie will ich Gott beweisen? Ich kann gar nichts über Gott sagen, wenn Gott nicht selbst etwas über sich gesagt hätte. Und ich kann nur auf dem aufbauen, was Gott selbst über sich gesagt hat. Von daher sind uns auch da gewisse Grenzen gesetzt, aber es ist ein wichtiger Indikator, über den man durchaus auch nachdenken könnte. Ein Philosoph, Friedrich Nietzsche, sagte mal, Wahrheit ist nichts anderes als eine notwendige Lebenslüge. Der hat sich ja gegen den Glauben gestellt, immer wieder auch den Glauben an Jesus Christus in Verruf gebracht. Aber er sagt, jeder Mensch braucht in seinem Leben gewisse Wahrheiten, an denen er sich klammert, festhält, weil wenn er diese Wahrheiten in seinem Leben nicht hat, dann wird ihm quasi der Boden unter den Füßen weggezogen und es fehlt irgendwo an Lebenssinn, etwas, woran er sein Leben festmachen kann. Also von daher sagt er, es ist nichts anderes als eine notwendige Lebenslüge und jeder glaubt halt seine eigene Wahrheit oder seine eigene Lebenslüge, je nach Person, je nach Umstand. Und so erleben wir es, glaube ich, auch in der Zeit, in der wir heute leben, dass so viele Menschen sagen, es kann diese absolute Wahrheit gar nicht geben und sie nehmen das einfach nicht an. Wenn man aber dennoch sagt, wir haben es schon durch die Einleitung gehört, wenn dann jemand sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, einen gewissen Absolutheitsanspruch stellt, dann wird man im gewissen Sinne abgestempelt und die eigene, die subjektive Wahrheit wird auf einmal zu einer absoluten Wahrheit. Man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit und das setzt man auf einmal absolut. Und wenn dann Christen sagen, Jesus Christus ist der Weg, dann werden sie als Sektierer oder ähnliches abgestempelt und die eigene Sichtweise wird auf einmal auf ein Podest gehoben, wo es letztendlich auch als absolut dasteht. Von daher werden wir immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, inwiefern kann ich das oder können wir das, was wir lesen, was wir hören, auch wirklich als Wahrheit darstellen? Inwiefern können wir dem vertrauen und auch unser Leben danach ausrichten? Und einer recht ähnlichen Herausforderung standen auch die Christen, an die der Brief, den Johannes geschrieben hat, adressiert wurde. Ja, es hat sich in ihrem Leben, in ihrer Umgebung ganz konkret die Wahrheitsfrage gestellt und jetzt standen sie quasi vor einer Weggabelung, wem schenken sie Vertrauen? Schenken sie Jesus Christus Vertrauen oder ist das vielleicht gar nicht die absolute Wahrheit? Gibt es noch andere Wahrheiten, die auch im gewissen Sinne vertrauenswürdig sind? Der Text für heute steht in 1. Johannes 2, ab Vers 18. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, auch hier immer wieder eine Ermutigung, bringt gerne eure Bibel mit, damit ihr selber mitlesen könnt, dass wenn ihr nach Hause geht, sagen könnt, da stand oben rechts irgendwo und macht euch Markierung, nehmt euch einen Stift mit, arbeitet mit eurer Bibel. 1. Johannes 2, Vers 18. Da heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, und nun schon so viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also Johannes, der macht es sehr, sehr häufig, dass er die Christen mit Kinder anspricht und das macht er an dieser Stelle auch. Und damit sind wir letztendlich alle gemeint, die Jesus Christus lieb haben. Und es gibt hier eine Botschaft, die für alle Menschen wichtig ist, die in dieser letzten Stunde leben. Jetzt könnte man sagen, er redet von einer letzten Stunde, ist ja schon knapp 2000 Jahre her, meint er uns damit, aber die Bibel spricht, gebraucht immer wieder diese Formulierung, die letzte Stunde, die letzten Tage, der Tag des Herrn, Vollendung der Zeitalter und vieles mehr und zeigt damit, dass eben die Zeit gemeint ist, bis Jesus eines Tages wiederkommt. Und letztlich ist damit auch die Zeit gemeint, in der wir heute leben. Also Kinder, wir alle, die wir an Gott glauben, es ist die letzte Stunde und damit zeigt er eine gewisse Dringlichkeit auf, dass wir etwas ganz, ganz Wichtiges erfassen und hören müssen. Und jetzt merken wir gleich hoffentlich, wie wichtig und wertvoll die Kindergeschichte und auch die Ergänzung von Eugen war und wie gut das auch in den Text von heute passt. Er sagt dann, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt und nun schon viele Antichristen gekommen, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das heißt, sie haben schon etwas wahrgenommen, gehört, irgendetwas ist vorgefallen, es sind schon viele Leute in christlichen Kreisen aufgetreten, sie sind informiert über die verschiedenen Reden Jesu, über das Alte Testament. Sie wussten, dass am Ende der Zeit jemand auch kommen wird, ganz am Ende der Zeit, der Antichrist genannt wird. Und jetzt ist hier davon die Rede, der Antichrist kommt. Und jetzt, so sind nun, also schon damals, viele Antichristen gekommen. Ist ja eine interessante Formulierung. Gibt es jetzt einen oder gibt es mehrere? Anti bedeutet ja so viel wie gegen Christ. Christus. Also viele sind gekommen schon damals, die sich gegen Christus gestellt haben mit aller Macht öffentlich, sodass es viele mitbekommen haben. Und das haben sie gewusst. Sie haben es sicherlich gewusst, weil sie an Jesus geglaubt haben, sicherlich, weil sie auch die Reden Jesu gekannt haben, schon zu der damaligen Zeit, weil Jesus es ja selber gesagt hat, den Jüngern angedeutet hat, wenn wir beispielsweise in Matthäus 24 hineinschauen, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist und dann über diese Frage ins Gespräch kommt: Jesus, wann wirst du denn wiederkommen? Und jetzt geht Jesus nicht darauf ein und sagt ihnen jetzt quasi ein Datum, sondern er sagt in Matthäus 24, Vers 3, seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Ja, ich bin der Christus, also Antichrist, gegen Christus, es sind Menschen, die aufstehen, die Lehren bringen, auch innerhalb der Gemeinde, Lehren, die sich letzten Endes, in letzter Konsequenz, gegen Christus stellen, also ihr Lehren. In Matthäus 24, einige Verse weiter, ab Vers 23, heißt es dann, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, also ihr Lehrer, und große Zeichen und Wunder tun, also nicht nur Leute, die viel reden, sondern die in irgendeiner Weise auch viel Kraft, viel Macht haben, sogar große Zeichen und Wunder, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Also hier auch von einer ganz realen Gefahr die Rede, dass Auserwählte verführt werden können. Und er schreibt jetzt nicht, Johannes, in erster Linie von dem Antichristen, der irgendwann in der Endzeit kommen wird, um die Menschen zu verführen, sondern er warnt sie für die Gegenwart, dass es Menschen geben wird, die aufstehen werden und quasi gegen Christus lehren werden. Und dieser Gedanke, ja, macht Johannes in dem Umfeld, auch der Christen greift es auf, Und gibt ihnen diese Warnung mit, dass es eben diesen religiösen Verfall geben wird. Nicht nur durch die Vielfalt der Religionen, wodurch es immer schwieriger wird, einen Durchblick zu bekommen, sondern auch innerhalb der Christen wird es einen Verfall geben, wo Christen eine gewisse Anfälligkeit haben werden, dass Leute vielleicht rufen werden, etwas lehren werden, und irgendwann werden sich die Schafe an dieses falsche Rufen vielleicht gewöhnen. Und werden vielleicht gar nicht mehr auseinanderhalten können, weil dieser falsche Ruf ja so verlockend ist, so ja, bereichernd zu sein scheint. Und das ist hier der Hintergrund des Textes und die ganz konkrete Gefahr. Eine Gefahr, die auch Paulus extremst genau beschrieben hat und die eins zu eins auf uns heute zu übertragen ist. Und das sehen wir beispielsweise in 2. Timotheus 3. Und es ist bemerkenswert, damals geschrieben wie aktuell, 2. Timotheus 3, Vers 1, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen, ja, Johannes spricht von der letzten Stunde, also hier als Synonym, schlimme Zeiten kommen werden. Wie sehen diese Zeiten aus? Denn die Menschen werden viel von sich selber halten. Erleben wir das heute? Ich glaube schon, durch den Individualismus. Sie werden geldgierig sein, ja, Geld regiert die Welt. Sie werden prahlerisch sein, ja, mit dem, was sie leisten, sich selbst in den Vordergrund stellen. Verleumderisch, das erleben wir, das ganze Blasphemische, nicht nur in den Medien, sondern auch in der Umgebung, in den Schulen, auf den Arbeitsplätzen. Verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind. Ja, man meint es gut, wenn man für das Leben aufsteht und sagt, Kindern, die ja im Mutterleibe sind, denen muss doch eine Chance auf Leben gegeben werden. Ja, man möchte das Gute, aber man ist dem guten Feind heutzutage. Verräter, unbedacht, aufgeblasen, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Und das ist die Zeit eins zu eins, in der wir heute leben. Und wenn man dann Begriffe hört, die Gemeinde als Kontrastgesellschaft, dann ist das eine Begrifflichkeit, die man heute so gar nicht mehr wirklich hören will, weil das irgendetwas in einen auslöst, was nicht in die heutige Zeit hineinpasst. Es wird unbeliebt und es ist ein Trend, wo eine gewisse Eindeutigkeit auch in Bezug auf das Wort Gottes mehr und mehr verloren geht. Der Glaube wird mehr und mehr der heutigen Zeit angepasst, auch uminterpretiert. Ja, das heißt, dass da, wo das Evangelium verbreitet wird, wird es immer auch eine Zunahme an Irrlehren geben, an Verführungen geben, wo falsche Lehrer kommen werden, wo sie predigen werden. Es wird sich so vieles so gut anhören, dass man vielleicht fast gar nicht unterscheiden kann, ist das jetzt die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit. Und auf einmal hört man die Lehrer und man macht sich gar keine Gedanken über das, was er vielleicht sonst noch vertritt. Ich habe es vor ein paar Predigten hier auch erwähnt. Das ist für mich eine Art Paradebeispiel. Unglaublich viele Christen, auch innerhalb des evangelikalen Spektrums, fliegen total im Moment auf den Johannes Hartl ab, auch im Bibel-TV und überall. Ja? Er lehrt, und was er lehrt, das hört sich auf den ersten Blick so fromm an. Er bezieht sich doch nur auf Jesus, auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Aber wo man da gar nicht mit den auch Anhängern reden kann und wo er selber auch gar nicht Stellung bezieht, gerade in der Auseinandersetzung mit Michael Kotsch war das jetzt sehr, sehr eindeutig, dass er gar nicht auf die andere Sichtweise eingeht, dass er ein katholischer Priester ist, dass er ein katholischer Theologe ist, dass er die ganzen Lehren der katholischen Kirche komplett vertritt. Und das sind Dinge, wo wir als wiedergeborene Christen ein Unterscheidungsvermögen brauchen und wo wir nicht sagen können, nur weil sich 70% so gut anhört, ist das alles automatisch richtig, sondern wir müssen das große Ganze sehen. Es gibt so viele Irrlehrer, die auch einen gewissen Kern an Wahrheit lehren, wo ich auch sagen würde, das sehe ich genauso. Aber ist dann diese Lehre als Ganzes direkt richtig? Kann ich sagen, ja, dann glaube ich dem eben. Ich glaube, wenn das so wäre, dann hätten wir hier in der Gemeinde wahrscheinlich schon 50, 60 verschiedene Irrlehrer, die ihre Strömungen hier publik machen können, und man würde sich einigen auf 20%, die dann bei allen gleich ist, meinetwegen, wer Jesus Christus ist, und sonst muss jeder halt selber glauben, was er will. Jeder hat ja den Heiligen Geist. Aber das geht eben nicht, und deshalb eben diese ganz starke Warnung: Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Achtet auf die Lehre. Wir bleiben in Christus, indem wir die rechte Lehre bewahren. Und das bedeutet nicht nur Auszüge aus der Heiligen Schrift, sondern immer die ganze Heilige Schrift, so wie es geschrieben steht. Und hier ist von Menschen die Rede, die jetzt innerhalb der Gemeinde sind, die aufstehen und gewisse Dinge verbreiten und so einen Schaden anrichten. Vers 19 heißt es: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und das macht es so schwierig zu unterscheiden. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und das hat es schwierig gemacht. Sie sind von uns ausgegangen, ja, sie waren genauso wie du und ich, gar nicht so offensichtlich und eigentlich erschreckend. Ja, hier ist nicht von einer einzigen Person jetzt hier die Rede, er ist von uns ausgegangen, sondern von einer Vielzahl, die einen gewissen Einfluss auf die Christen gehabt haben. Sie sind, also Mehrzahl, von uns ausgegangen, nach außen hin wie Schafe, aber nach innen hin, die dem Erzhirten folgen, aber nach innen hin waren sie es nicht. Sie waren eher reißende Wölfe. Und das Resultat ist ein erschreckendes. Sie sind nicht zum Segen der Gemeinde, weil sie letztendlich nicht Christus dienen, sondern sie sind gegen Christus, Antichristen, weil sie quasi nicht das tun, was der Gemeinde zur Erbauung dient, was dem Frieden in der Gemeinde dient, sondern was der Gemeinde Spaltungen einbringt, was eben nicht der Einigkeit dient. Und jetzt nimmt Johannes sie mit hinein und sagt: Liebe Geschwister, ihr habt doch den Heiligen Geist. Ihr müsstet doch eigentlich unterscheiden können, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Und das sagt er mit folgenden Worten in Vers 20: Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und ihr habt alle das Wissen. Also er setzt etwas voraus. Ja, wir sind herausgefordert, in Bezug auf die Lehre etwas, ein gewisses Wissen zu haben, gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist ein Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Er schreibt ihr von den Christen: Doch ihr habt die Salbung. Die Salbung im Alten Testament war etwas ganz Besonderes. Man hat dadurch Königswürde verliehen. Man hat die Priester gesalbt, eingesetzt zu bestimmten Aufgaben. Es war auch immer wieder diese Salbung ein Kennzeichen von Freude, auch innerhalb eines Volkes. Und das bezieht er jetzt vom Alten Testament auf die Christen und sagt, ihr habt die Salbung, ihr habt doch Grund zur Freude, ihr habt jetzt die Königssalbung, wie wir es bei Juri in der Einleitung gehört haben. Ihr seid doch jetzt Königskinder mit hineingenommen von Gott. Und jetzt seid ihr durch den Heiligen Geist zu Königen und Priestern gemacht. Ja, und Christen sollen Menschen sein, die um ihren Glauben Bescheid wissen. Also wenigstens das Bestreben haben, auch in der Lehre im gewissen Sinne zu wachsen. Und hier geht es jetzt ganz konkret darum, dass Christen in der Gemeinde sogar so weit gegangen sind, dass sie sogar gegen Christus oder Jesus als Christus geleugnet haben. Sie haben geleugnet, dass Jesus wirklich Gott ist. Ja, und da, spätestens da, scheiden sich die Geister. Ja, es kann ein Mensch daherkommen, was ich eben schon gesagt habe, der große Teile der Bibel wirklich bibeltreu lehrt, der rhetorisch super ist, wo man sagt, der Mann, der ist vertrauenswürdig. Er scheint mir wirklich authentisch zu sein, weil er das lebt, was er sagt. Es kann aber trotzdem sein, dass diese Person leugnet, dass Jesus wirklich Gott ist. Sagt, Jesus ist nur Gottes Sohn. Er hat vielleicht irgendwann den Anfang gehabt, ist aus Gott hervorgegangen und seitdem fängt er an zu existieren. Also kann er ja gar nicht Gott sein, wenn er einen Anfang hat. Und das ist eine Frage, die vielleicht für uns, weil wir es so oft in den Predigten hören, selbstverständlich zu sein scheint. Aber ich glaube, wo wir selbst unseren Glauben hinterfragen dürfen. Was glauben wir, wer Christus wirklich ist? Ist er Gott? Und wenn wir sagen, ja, er ist Gott, warum glauben wir, dass er Gott ist? Glaubt ihr es nur, weil ich es vielleicht hier vorne ein wenig betone? Oder glaubt ihr es, weil ihr es vielleicht selber schon mal nachgelesen habt? Und das ist doch die Herausforderung. Ich muss ja nicht meinen Glauben darauf bauen, was Bruder A oder B sagt, sondern ich muss auch meinen Glauben darauf gründen, was die Bibel sagt. Weil das prüft alles. Was ist, wenn Bruder A oder B falsch liegen? Habe ich ein Unterscheidungsvermögen? Ja, und das ist eben etwas, was wichtig ist, dass wir auch bei den absoluten Grundlagen des Glaubens, das, wo wir sagen, wir bauen unser ganzes Leben darauf auf, dass wir wenigstens diese Dinge für uns schon mal klar haben, schon mal selber gelesen haben, ist Jesus wirklich Gott? Lies es nach, dass du wenigstens ein, zwei Stellen kennst. Wie ist es mit der Heilsgewissheit? So viele zweifeln oder haben keine Gewissheit im Heil. Lies es mal nach, was die Bibel sagt. Such dir zwei, drei Bibelstellen und lies es für dich persönlich. Zum Thema Wiedergeburt oder Gotteskindschaft. Ja, gar nicht, wer weiß wie viel, aber zu den Grundlagen, dass wir da ein Wissen haben. Wir brauchen dieses Wissen, um unterscheiden zu können. In Vers 23 sagt er dann, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben, dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Von Christus wird immer wieder gesagt, auch in anderen Stellen, dass er ein Stein des Anstoßes ist. Und das erleben wir bis heute. Auch unter Gemeinden gibt es auch einen gewissen Trend, auch in Gebeten, dass ganz allgemein immer nur noch von Gott geredet wird. Gott, ich danke dir. Ich sage nicht, dass das falsch ist, theologisch komplett. Ja, gar nicht. Gott ist Gott. Aber wir dürfen Gott in seiner Dreieinigkeit auch benennen. Wir dürfen Gott, den Vater, danken, dass er Jesus Christus gesandt hat. Ja, wir dürfen im Gebet ins Detail gehen. Ja, aber das bedeutet eben auch, gewisse Dinge zu kennen, zu wissen, was die Aufgaben des Heiligen Geistes, des Sohnes und des Vaters ist. Ja, er spricht hier davon, dass sie ganz klar Christus geleugnet haben, Sicherlich einige, die dann gewisse Lehren aufgegriffen haben, damals gab es die Lehre der Gnosis und so weiter, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, die sie auf jeden Fall in der Gemeinde publik gemacht haben. Es klingt ein wenig weit weg beim ersten Lesen, weil die wenigsten von uns vielleicht jetzt die Gottheit Jesu leugnen würden. Und trotzdem ist dieser Kerngedanke für uns alle, für mich persönlich, so wichtig. Wir bleiben in Christus, indem wir die rechte Lehre wirklich bewahren. Und bewahren nicht nur so, ich nehme es zur Kenntnis, sondern bewahren ein unbedingtes Festhalten um jeden Preis. Das ist etwas, das darf ich nicht loslassen, sonst geht etwas Existenzielles verloren. Und das, da ist es in Bezug auf die Lehre. Und diese rechte Lehre bezieht sich natürlich im Kern auf Jesus Christus. Aber darüber hinaus auch auf Dinge, dass wenn ich sie nicht bewahre, ich in der Gefahr stehe, im Glauben Schiffbruch zu erleiden. Ja? Und von daher ist die Lehre für uns so wichtig. In der Gesellschaft ist klar, will man gar nicht mehr wissen, was ist die rechte Lehre? Die Bibel interessiert gar nicht mehr. Auch manche Kirchen machen sozial eine wirklich ganz, ganz hervorragende Arbeit, wo Nächstenliebe wirklich auch gelebt wird, wo sich um andere gekümmert wird. Aber hier ist oft ein ganz großer Schwachpunkt, dass man zu wenig auf die reine Lehre achtet. Es geht nicht ums Evangelium, sondern nur noch um soziale Aspekte. Was auch wichtig ist, was ich nicht kleinreden möchte, da haben wir auch eine Verantwortung, aber es geht doch auch ganz stark um die Lehre. Ja, die Idea Spektrum hat vor 2-3 Wochen einen Artikel veröffentlicht, wo es eine Umfrage gab mit der Überschrift »Die Generation Lobpreis ist keine Bibelgeneration«. Und es wurde ganz konkret die Frage gestellt, was stärkt junge Christen im Glauben? Und ich fand das Ergebnis wirklich bemerkenswert. Es kam heraus, dass die meisten jungen Christen durch Lobpreismusik Glaubensstärkung erfahren und Workshops, also Lobpreismusik. Als zweites wurde das persönliche Gebet genannt, worüber ich mich gefreut habe, ist bemerkenswert. Als drittes das Gespräch mit Freunden und Familie. Als viertes christliche Freizeiten. Als fünftes Predigten im Gottesdienst. Und als sechstes das Bibellesen. Ja, erst als sechster Punkt eine persönliche Glaubensstärkung durch das Wort Gottes. Und das macht schon nachdenklich. Ja, inwiefern stimmt das Bild, das uns hier gegeben wird, mit dem Bild unserer Gemeinde überein? Oder haben wir andere Schwerpunkte, wo wir sagen, das sind Dinge, darüber wollen wir Glaubensstärkung erfahren? Obwohl die anderen Punkte natürlich auch wichtig sind. Aber Bibellesen nur an sechster Stelle? Interessant war eben bei dieser Umfrage auch die Beobachtung, dass gerade auch die jüngere Generation unglaublich viel Zeit im Netz verbringt, aber meistens nicht zur Glaubensstärkung im Netz, sondern alles Mögliche, aber nicht zur Glaubensstärkung. Ja, und das ist eben eine Überzeugung, ja, die wir auch als Gemeinde schon lange so vertreten. Ja, das ist, wenn es uns eben gelingt, auch die junge Gemeinde das Wort Gottes lieb zu machen, dass sie das Wort Gottes hochhalten, dass sie da sind, wo Gottes Wort gelehrt wird, ja, dann wird es uns, dann werden wir erleben, wie Gott sich zu uns stellt, ja, und wie Gott weiter auch seine Gemeinde bauen wird. Und wenn wir jetzt das so lesen, dann könnte man meinen, ja, was ist denn schon eine Irrlehre? Das sind ja die ganz offensichtlichen Dinge. Aber auch hier einmal ganz kurz eine Unterscheidung. Es gibt die Unterscheidung zwischen einer Sonderlehre auf der einen Seite und einer Irrlehre auf der anderen Seite. Bei einer Sonderlehre geht es um unterschiedliche Sichtweisen, wo man wirklich in die Bibel hineinschaut und wo man aufgrund des Bibelstudiums zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Ja, es gibt viele Gemeinden, die sagen, für uns ist es elementar wichtig, die Fußwaschung zu praktizieren, und wir würden niemals sagen, dass die Tatsache, dass wir es nicht praktizieren, dass das irgendwie unbiblisch ist. Es gibt Gemeinden, die im Bereich der Lehre vom Heil eine etwas andere Sichtweise haben, als wir sie vertreten. Und wir würden nicht sagen, die Gemeinden, die sind Irrlehrer. Gerade in ethischen Fragen gibt es Gemeinden, die zu unterschiedlichen Sichtweisen kommen. nehmen wir das Thema Scheidung, Wiederheirat beispielsweise, da kann es durchaus sein, dass wirklich Gemeinden, die am Wort Gottes festhalten, sich intensiv an die Inspiration glauben, an die Unfehlbarkeit der Schrift glauben, aber dass man durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Und so gibt es eine ganze Reihe weiterer Dinge, wo wir jetzt nicht sagen würden, das ist das, was Johannes hier meint. Sondern manche Dinge sind eine Sonderlehre. Vielleicht für Außenstehende, die uns als Gemeinde anschauen, würden es vielleicht auch so beurteilen, müsste man sich dann damit auseinandersetzen. Oder wenn wir andere Gemeinden anschauen, was sie lehren, würde man es vielleicht ähnlich beurteilen. Ja, darum geht es hier aber nicht, sondern es geht hier ganz konkret um eine Irrlehre. Und was ist das Kennzeichnende an einer Irrlehre? Oft ist es so, und das ist ein erster kurzer Gedanke, ich habe drei dazu, die Irrlehrer bringen in der Regel mehr als das Wort Gottes. Schauen wir uns allein die Sekten an, die Mormonen brauchen das Buch Mormon, die Zeugen Jehovas haben oft auch diese ganzen internen Schriften, womit dann belegt wird, was sie dann wirklich glauben, auch anhand des Neuen Testaments, Teile des Neuen Testaments wurden anders übersetzt, also man braucht mehr als die Schrift, die Alleingenügsamkeit reicht nicht mehr. Und das ist falsch, eindeutig, da geht es dann um Irrlehren. Ein zweiter Gedanke, die Irrlehre ist meistens theologisch sehr spekulativ und undurchsichtig. Ja, man kann vielleicht nicht gleich unterscheiden, ja, was ist jetzt eine Sonderlehre oder eine Irrlehre, weil sich manches so fromm anhört, weil man eben dieselben Vokabeln vielleicht gebraucht. Aber es ist irritierend, da kommt jemand und erklärt etwas und irgendwie regt sich in einem etwas, da kann irgendetwas nicht stimmen. Ich kann es noch nicht so fassen, noch nicht so auf den Punkt bringen, aber es ist irritierend. Und da geht es oft auch um Aussagen, die gar nicht oder die nur sehr schwer überprüfbar sind. Und das erleben wir in einer so großen Vielzahl. Ich könnte mich jetzt hier vorne hinstellen, könnte meine Augen schließen und sagen, ich gehe mal in mich, ich höre mal, was Gott mir zu sagen hat. Gott hat mir gezeigt, dass in den nächsten 3 Wochen einige von uns ein einschneidendes Erlebnis haben werden und es wird für sie etwas Bahnbrechendes für ihre Zukunft sein. Ja, und wie geht ihr jetzt damit um, wenn ich sage, der Herr hat mir den Eindruck gegeben, er hat es mir gezeigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist bei dieser Vielzahl an Leuten, die heute da sind, relativ hoch. Vielleicht geht jemand in eine Partnerschaft und könnte sagen, damals hat Gerd schon prophetisch vorhergesagt, dass ich in eine Partnerschaft hineingehe oder sowas. Ja, woher soll ich denn wissen, dass es wirklich richtig ist? Ja, das, was sich vielleicht zunächst fromm anhört, kann mich total aus der Bahn werfen. Ich habe es selber schon oft gehört von verschiedenen Geschwistern, mitbekommen, auch ganz nah mitbekommen, dass auf diese Weise es schon so häufig zu einem geistlichen Missbrauch gekommen ist. Da hat Gott angeblich etwas gesagt über die andere Person und man war vielleicht irritiert, aus der Bahn geworfen und nachher sagt, okay, soll ich es jetzt glauben? Es schien doch irgendwie von Gott zu sein, die Person lebt doch mit Gott. Und nachher ist es nicht eingetroffen oder das Gegenteil ist eingetroffen und es ist geistlicher Missbrauch geschehen, wo große Wunden aufgerissen wurden, wo man Wochen, Monate, vielleicht manchmal Jahre gebraucht hat, damit diese Wunden wieder heilen, weil wer soll es kontrollieren? Wer kann denn sagen, ob es wirklich von Gott ist oder nicht? Es ist zu spekulativ alles. Ja, und da müssen wir uns auf das verlassen, was Gott uns sagt. In aller Eindeutigkeit. Und ein dritter Gedanke, die Irrlehre lässt Jesus mehr und mehr in den Hintergrund treten. Es gibt, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, es gibt so viele spekulativen Dinge und Lehren. Ja, ich muss nur einmal ins Internet gehen, YouTube öffnen und irgendetwas eingeben und es eröffnet sich eine komplett neue Welt an Spekulationen, Irrlehren, Sonderlehren und was das die Welt alles zu bieten hat. Und dann stoße ich vielleicht auf eine Seite, die höchst professionell aufgemacht ist, mit super PowerPoints, mit ganz vielen Bibelstellen, wo man merkt, oh, diese Person, die kennt sich aber besonders gut, vielleicht in der Geschichte Israels aus, vielleicht mit besonderen Lehren, er hat vielleicht insbesondere einige Sachen des Alten Testaments in besonderer Weise studiert, hat vielleicht die hebräische Sprache gelernt oder andere Dinge, griechisch gelernt, das Neue Testament studiert, gewisse Endzeitmodelle vielleicht über Jahre studiert und man öffnet die Seite und sieht, hier ist eine Person, Bruder, eventuell, der sich jahrelang damit beschäftigt hat, und der wird doch wissen, was in diesem Punkt die wirklich wahre, die reine, die biblische Lehre ist. Und dann ist man vielleicht drin in diesem Sog, man hört sich es an, es klingt so fromm, und es spricht einen auf einmal an. Vielleicht die Gottesdienste haben einen nicht angesprochen, aber das klingt irgendwie spannend, das kenne ich noch gar nicht. Und so geht es dann, kommt man in eine Spirale hinein, wo man dann im Laufe der Zeit nur ganz, ganz schwer wieder rauskommt aus diesen Irrlehren. Ja? Weil es dann vielleicht nur noch um irgendwelche Endzeitmodelle geht. Dann geht es vielleicht nur noch darum in der Offenbarung 4, 5, 6 oder so, wer sind die Reiter, wer ist der schwarze Reiter, wer ist der weiße Reiter, was passiert bei der vierten Posaune, was passiert bei der fünften Posaune. Und ich meine Antworten zu haben über die fünfte Posaune der Endzeit, aber ich habe keine Heilsgewissheit. Ich habe keine Gewissheit, ob Jesus wirklich Gott ist. Ich kann es noch nicht mal in der Bibel belegen, aber ich mache mir Gedanken über das schwarze Pferd. Und das passiert häufig in Gemeinden. Glaubt mir, auch bei Geschwistern, die Jesus auf der einen Seite lieb haben, weil sie sich diesen Dingen hingeben, diesen spekulativen Dingen, die sie gar nicht überprüfen können. Und wenn sie dann mit der Gemeinde reden oder mit der Leitung reden, dann sagen sie, ja, ihr habt euch ja gar nicht so damit beschäftigt. Ihr könnt das ja gar nicht wissen. Eine ganz, ganz, ganz große Gefahr, wo wir ausdrücklich davor warnen, warnen möchten und es auch hiermit tun. Die Irrlehren lassen Jesus mehr und mehr in den Hintergrund treten, weil es dann nicht mehr darum geht, wie Paulus es sagt, dass wir Milch brauchen, dass wir Grundlagen des Glaubens brauchen, dass wir verstehen, dass es einen geistlichen Christen, einen fleischlichen Christen, einen natürlichen Menschen gibt, der Jesus nicht kennt, dass wir vielleicht gar nicht verstehen, was es bedeutet, dass Jesus auf dem Thron des Lebens sitzen möchte, weil wir nur noch gefangen sind in irgendwelchen Spekulationen. Wir haben die Grundlagen nötig, aber wir beschäftigen uns nicht mit den Grundlagen, mit dem Evangelium, mit der Person Jesus Christus. Und nicht selten verteidigen solche Lehrer ihre Lehren bis aufs Blut. Ja, und auch in einer großen Gereiztheit. Ja, also es geht da oft um Randthemen, und wenn man da anfängt, wird es früher oder später einen aus der Bahn werfen. Und da möchte ich uns wirklich zur Vorsicht rufen. Ja, und da müssen wir immer wieder schauen, auch als Gemeinde, die ganze Heilige Schrift. Wir brauchen keine Experten, keine Endzeitexperten, die sich ihr ganzes Leben nur mit der Endzeit beschäftigen, aber alles andere außer Acht lassen. Oder mit irgendwelchen Hebräisch-Experten, die ihr ganzes Leben quasi vielleicht nur ein Buch oder nur eine Theorie vertreten und darauf alles gründen. Wir brauchen die ganze Heilige Schrift in der ganzen Breite. Und wenn ihr einen Vortrag hört, es kommt euch irgendetwas komisch vor, irritierend vor, ihr merkt, irgendwas sträubt sich, ich glaube, der Heilige Geist wirkt dann auch, dann ausmachen, weil er euch dann aufzeigt, dass ihr da vielleicht in ein gefährliches Gewässer seid. Wenn ihr etwas hört, wo ihr merkt, es schmeißt euch emotional aus der Bahn, nicht weil Gott euch herausfordert, Christus in die Mitte zu stellen, sondern weil irgendwie vielleicht ein Unbehagen oder andere Dinge in euer Leben hineinkommen. Macht es aus, sucht die Gespräche mit uns, dass wir, wenn wir können, Hilfestellung leisten. Ja, wichtig ist, dass wenn ihr etwas hört, es gibt gute Seiten, Sermon Online oder sowas, dass ihr Dinge hört, wo wirklich Glaubensstärkung geschieht, wo Jesus nicht in den Hintergrund drückt, sondern in den Vordergrund, wo er groß gemacht wird als unser König. Und letzten Endes haben ihr Lehrer immer Trennung im Sinn oder ihr Lehren im Sinn. Und dadurch wird niemals die Einigkeit Gottes gestärkt. Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder vielfach erlebt, dass wir auch mit ihr Lehren zu kämpfen hatten. Und da hat es uns an der einen oder anderen Stelle auch wachgerüttelt, dass wir ins Wort Gottes hineingestiegen sind. Aber da können wir auch präventiv vorbeugen, indem wir manche Dinge erst gar nicht an uns heranlassen. Lesen wir doch einfach das Wort. Es reicht doch. Wenn wir Glaubensstärkung brauchen, wozu brauche ich Bruder A, B, den ich überhaupt nicht kenne, wo ich nichts über sein Leben weiß? Dann höre ich mir doch von Brüdern, Geschwistern an, die ich kenne, die uns bekannt sind. Oder ich schaue direkt ins Wort Gottes. Und der Schutz gegen diese falsche Lehrer ist eben in seinem Wort zu bleiben. Ich sage nicht, dass wir als Gemeinde die einzig wahre Gemeinde sind, die die einzig wahre, richtige Lehre haben. Und alle anderen, die nicht so denken wie wir, die sind automatisch falsch. Ja, wer sind wir? Das ist doch geistlich arrogant, wenn man denkt, dass die Gemeinde so etwas kann. Aber wozu wir stehen und wo wir eine ganz feste Gewissheit haben, ist das, was Martin Luther sagt. Das sind diese Grundpfeiler des Glaubens. Allein die Gnade, allein durch den Glauben, allein die Heilige Schrift, allein die Ehre Gottes. Und darum geht es. Auch wenn es dann im praktischen Gemeindeleben vielleicht Nuancen gibt, vielleicht kleine Unterschiede gibt, das kann man durchaus stehen lassen. Wir unterscheiden uns auch mit anderen Gemeinden hier in der Region, mit denen wir wirklich ganz brüderlich, ganz wunderbar zusammenarbeiten. Und dann kann es auf dieser Basis, wie gesagt, eine gewisse Vielfalt geben. Und diese Vielfalt ist auch von Gott gewollt, durchaus. Ja, Gott ist ein Gott der Vielfalt. Und Dinge im praktischen Gemeindeleben, die wir praktizieren, die können auch anders praktiziert werden in der praktischen Umsetzung. Aber für Johannes ist es wichtig, dass wir als Christen auf die Lehre achten. Und da ist jeder von uns, der heute hier ist, wirklich gefragt. Er sagt dann am Ende, und damit komme ich dann auch zum Schluss, und die Salbung, die ihr von uns empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Ja, hier nochmals diese Betonung. Wiedergeborene Christen haben die Salbung. Sie haben die Voraussetzung, um das Wort Gottes auch zu verstehen. Der Heilige Geist öffnet uns das Wort Gottes, wenn wir es lesen, und er führt uns Schritt für Schritt in alle Wahrheit. Gut, wie Simon es uns hier in der Einleitung gesagt hat. Er hat das Wort Gottes gelesen und auf einmal kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, lese ich richtig? Das ewige Leben ist nicht nur eine Sache, sondern das ewige Leben ist eine Person. Und so führt der Heilige Geist Schritt für Schritt, dass wir dann auf einmal merken, wenn eine Stimme ruft, das ist der gute Hirte und das ist nicht der Mietling, der nichts Gutes im Sinn hat. Ja, das heißt, wir sind in der Schule Gottes und als Schüler sind wir Lernende unser ganzes Leben lang. Und dieser Punkt ist eben der wichtige, dass wir immer wieder neu auch in die Abhängigkeit Gottes im Bereich der Lehre gehen, dass wir uns nicht zufrieden geben mit vielleicht einem gewissen Trott, vielleicht einem gewissen Alltagstrott, weil wir dann nicht gefeilt sind vor irgendwelchen Sonderlehren, ihr Lehren, sondern immer wieder zurück zum Eigentlichen, zurück zum Einfachen. Es wird in Vers 20, 27 gesagt, sie sollen das, was sie empfangen haben, das sollen sie darin sollen sie bleiben, und es war die Lehre der Apostel. Es war nichts, was dazugekommen ist, vielleicht was spektakulärer in irgendeiner Weise klingt. Es waren die Basics, die die Apostel ihnen mitgegeben haben, was Jesus ihnen mitgegeben hat, was sie aus dem Alten Testament her haben. Ja, von daher auch hier, wir brauchen keine neuen Lehrer. Spekulativen, keine neuen Offenbarungen, die nicht überprüfbar sind in irgendeiner Weise. Keine Zusatzlehren, keine Zusatzschriften, wo wir sagen, das ist entscheidend, um die Bibel zu verstehen. Die Bibel erklärt sich mit sich selber. Sondern viele dieser Dinge sind vielmehr ein Kennzeichen von Verführung, von Endzeit. Das ist das, was Johannes hier ausführt. Was glaubst du? Was glaube ich? Was glaubst du in deinem Alltag? Worauf gründest du deinen Glauben? Worauf gründest du die Erziehung deiner Kinder? Einfach an dem, was dir richtig vorkommt? Oder hast du vielleicht wirklich schon mal selber nachgeschlagen, selber nachgelesen? Gut, dass Eugen das mit dem Gesang heute gesagt hat. Wir singen nicht nur um des Singens willen, sondern wir singen, weil es schwarz auf weiß steht. Und wenn es schwarz auf weiß steht, dann weil wir es gelesen haben, wollen wir es tun. Warum glaube ich? Glaube ich, weil ich etwas gelesen habe, für richtig erkannt habe aus dem Wort Gottes? Warum lebe ich nach dem Willen Gottes? Was will Gottes von mir? Was will Gott von mir? Ja, ihr merkt, wir sind herausgefordert. Ja, oft, wenn man in Gesprächen ist, oder es führt so weit, ich will das gar nicht alles ausführen, aber auch im Bereich Ehe, Rollenverständnis, Mannsein in der Ehe ist geistliche Schwerstarbeit. Was habe ich zu tun? Guck hinein. Beschäftige dich, lass dir von Gott zeigen, was dran ist, als Frau ganz genauso und vieles, vieles mehr. Ja, ein falsches Verstehen über Gott führt immer zu einem falschen Leben
und zu einer falschen Geistlichkeit, so habe ich es mir hier notiert. Ja, jemand sagte mal so schön, der Geist Gottes nimmt das Wort Gottes und formt damit Kinder Gottes. Ja, der Geist Gottes nimmt das Wort Gottes und formt damit Kinder Gottes. Ja, ein Töpfer ohne Ton kann nicht viel machen. Wir brauchen den Ton, wir brauchen das Wort, damit ein schönes Gefäß entstehen kann. Ich schließe mit dem Vers aus Kolosser 3. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt, ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Amen.